بسم الله الرحمن الرحيم. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Assalamu alaikum, meine lieben kleinen Geschwister im Islam. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum dritten Teil der Geschichte unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nachdem wir in den letzten beiden CDs über die Zeit vor der Geburt des Propheten gesprochen haben, wollen wir heute so richtig mit seiner eigentlichen Geschichte anfangen. Könnt ihr euch noch erinnern? Wir haben letztes Mal über die Quraysh, das Volk von Makka, gesprochen und auch über ihren Führer Abdul Muttalib. Abdul Muttalib war der Vater von Abdullah und Abdullah war der Vater des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also war Abdul Muttalib der Großvater des Propheten. Und in dem gleichen Jahr, in dem Abraha und sein Heer die Stadt Makka angreifen wollten, um die Kaaba zu zerstören, wurde Muhammad sallallahu alaihi wasallam geboren. Dies war im Jahr 570. Noch bevor Muhammad zur Welt kam, ging sein Vater Abdullah auf eine Handelsreise nach Palästina und Syrien. Auf dem Rückweg kam er nach Medina, wo er schwer erkrankte und dann starb. Ganz Makka trauerte um Abdullah. Am schwersten traf die Nachricht von seinem Tod aber seine Frau Amina, die furchtbar traurig war. Nun war ihr Kind schon zur Halbwaise geworden, noch bevor es überhaupt zur Welt kam. Der Gedanke an ihr kleines Baby war ihr einziger Trost. Sehnsüchtig wartete sie auf den Tag der Geburt. Eines Tages erlebte sie etwas Sonderbares. Sie hörte eine Stimme, die Folgendes sagte: Du hast den Führer dieses Volkes empfangen, so gib ihn in die Obhut des einzigen Gottes, vor dem Übel eines jeden Neiders, und gib ihm den Namen Muhammad, der Gepriesene. Nun kam endlich der Tag der Geburt, und Amina brachte durch die Gnade Allahs einen gesunden Knaben zur Welt. Wie die Stimme sie aufgefordert hatte, nannte sie ihn Muhammad, und dieser Name wurde keinem Menschen zuvor gegeben. Die Freude war unbeschreiblich groß. Gleich nach der Geburt schickte Amina einen Boten zu Abdul Muttalib, dem Großvater des Kindes, und ließ ihm von der Geburt Muhammads berichten. Sogleich eilte er zu seiner Schwiegertochter Amina, um das Kind zu betrachten. Freudig schloss er es in seine Arme und trug es zur Kaaba, wo er für das Kind betete. Muhammad verbrachte seine ersten Tage und es dauerte nicht lange, da begannen Amina und Abdul Muttalib sich Sorgen zu machen, der kleine Junge könnte an einer Krankheit sterben. Denn immer häufiger gab es in Makka Epidemien, ansteckende Krankheiten, die sich ausbreiteten. Dies war kein Wunder, denn schließlich kamen so viele Menschen nach Makka und brachten nicht nur Handelswaren, sondern auch die unterschiedlichsten Krankheiten mit sich, die sie an die Makkaner weitergaben. Daher starben viele Kinder schon wenige Tage nach der Geburt. Deshalb war Amina einverstanden, ihren kleinen Sohn für eine Weile zu den Beduinen außerhalb Makkas zu geben. Dies hatte viele Vorteile, denn dort in der Wüste gab es viel bessere Luft und man konnte dort auch Weisheit und eine klare Sprache erlernen. Im Übrigen war es ein allgemeiner Brauch, seine Kinder zu den Beduinen zu geben, um sie dort aufwachsen zu lassen. Zu diesem Zweck kamen immer wieder Pflegemütter von den Beduinen in die Stadt, um die Kinder der wohlhabenden Mekkaner mit sich in die Wüste zu nehmen. Auch in diesem Jahr kamen sie nach Makka. Eine dieser Frauen hieß Halima, und sie erzählte ihre Geschichte wie folgt: In dem Jahr, als ich mit meinem Mann und den anderen Frauen meines Stammes nach Makka ging, um Pflegekinder zu bekommen, litten wir unter einer schweren Dürre. Wir hatten kaum noch etwas zum Leben, bis auf unsere Eselin und unsere Kamelstute, die jedoch keinen Tropfen Milch mehr gab. Unser Kind weinte häufig vor Hunger, und wir wussten nicht, womit wir seinen Hunger stillen konnten. Wir hofften inständig, in Makka ein Pflegekind zu bekommen, für dessen Versorgung wir von den Eltern einen Lohn erwarteten. Als wir endlich dort ankamen, waren aber die meisten Kinder schon vergeben, da wir erst sehr spät eintrafen. Wir trafen auf die junge Amina, die noch keine Amme für ihren kleinen Muhammad gefunden hatte. Da ihr Mann Abdullah ja verstorben war, verfügte sie nur über wenig Besitz, so dass die Beduinenfrauen von ihr nicht viel erwarteten. Deshalb nahmen sie lieber die Kinder von wohlhabenden Eltern. Auch mein Mann und ich wollten den Kleinen aus diesem Grunde eigentlich nicht haben, aber er war das einzige Kind, was übrig war, und wir wollten doch nicht ohne Kind wieder zurück in die Wüste gehen. Also einigten wir uns mit Amina darüber, dass wir ihren Sohn Muhammad mit uns nehmen würden. Als wir dann eine Weile mit ihm unterwegs waren, legte ich ihn an meine Brust, um ihn zu stillen. Ich hatte nur wenig Hoffnung, dass ich genug Milch für ihn hätte, denn schon seit einigen Tagen konnte ich mein eigenes Kind kaum satt kriegen. Doch als ich ihn an meine Brust gelegt hatte, begann er zu trinken und trank so lange, bis er völlig gesättigt war. Anschließend legte ich noch meinen eigenen Sohn an die Brust und er wurde ebenfalls satt. Als die Nacht hereinbrach, schliefen die beiden Kinder zufrieden ein, worüber wir sehr erleichtert waren. Mein Mann ging zu unserer Kamelstute, um zu schauen, ob sie nicht vielleicht auch ein bisschen Milch für uns geben würde, da wir sehr hungrig waren. Als er zurückkam, hatte er so viel Milch bei sich, dass es für uns beide reichte. Da wussten wir, dass wir einen gesegneten Knaben bei uns aufgenommen hatten und dankten Allah für ihn. Fortan fanden wir genug Nahrung und führten ein glückliches Leben. Muhammad wuchs schnell heran und war ein überaus kräftiges Kind. Als er 2 Jahre alt wurde, brachten wir ihn wie vereinbart nach Mekka zurück, doch am liebsten hätten wir ihn weiterhin bei uns behalten. Deshalb baten wir seine Mutter Amina, den Jungen noch eine Weile bei uns zu lassen. Da zu dieser Zeit in Mekka die Pest herrschte, willigte sie schweren Herzens ein, aus Angst, er könnte daran erkranken und sterben. Glücklich nahmen wir ihn wieder mit in die Wüste. Einige Monate nach unserer Rückkehr spielte Muhammad mit seinem Milchbruder wie gewohnt hinter unseren Zelten. Plötzlich kam unser Sohn angelaufen und schrie: »Komm schnell! 2 Männer in weißen Gewändern sind gekommen und haben Muhammad gepackt!« So schnell wir konnten, liefen wir hinter die Zelte, wo wir auf den kleinen Muhammad trafen, der mit ganz bleichem Gesicht dastand. »Was ist mit dir geschehen, Kind?« fragten wir ihn hastig. Da begann der kleine Junge zu erzählen. 2 Männer in weißen Gewändern kamen, legten mich zu Boden und öffneten meine Brust. Dann suchten sie etwas darin. Wir konnten kaum glauben, was er uns da erzählte, doch so oft wir die Kinder danach befragten, wiederholten sie diese Geschichte. Meine Familie war über dieses Ereignis sehr erschrocken. Sie fürchteten, dass unser Pflegekind von einem bösen Geist befallen sein könnte. So befahlen sie mir, das Kind zu seiner Mutter zurückzubringen, bevor es noch zu einem Unglück käme. Als ich den kleinen Muhammad zu seiner Mutter zurückbrachte, wunderte sich diese sehr und sprach: »Du wolltest ihn doch so gerne noch behalten. Warum bringst du ihn mir nun schon früher als verabredet?« Da ich ihr nicht sagen wollte, was vorgefallen war, sagte ich: »O Amina, ich fürchte, es könnte ihm bei uns vielleicht nicht mehr wohlergehen.« Doch sie glaubte mir nicht und wollte unbedingt wissen, warum ich ihn wirklich zurückbrachte. Da erzählte ich ihr die ganze Geschichte und dass wir befürchteten, es könnte ihn ein böser Geist befallen haben. Amina hörte aufmerksam zu und beruhigte mich schließlich, indem sie sprach: »Nein, bei Allah, kein böser Geist kann diesem Jungen etwas anhaben. Große Dinge warten auf ihn. Soll ich dir davon berichten?« Ich nickte, und da begann Amina zu erzählen, welche schönen Vorzeichen sich für Muhammad schon vor seiner Geburt ereigneten. Da war ich schließlich beruhigt. Ich bedankte mich bei Amina für die schöne Zeit, die ich mit dem Jungen verbringen durfte, und verabschiedete mich von den beiden. Dann machte ich mich auf den Rückweg und ließ Mutter und Kind in Liebe vereint zurück. Dies, meine lieben kleinen Geschwister, war der Bericht von Halima, der Amme des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Amina und ihr Sohn Muhammad waren nun überglücklich, wieder beisammen zu sein. Nun begann Muhammad, seine Familie kennenzulernen, von der er sehr geliebt und herzlich aufgenommen wurde. Vor allem seinen Onkel Hamza und seine Tante Sophia, die etwa im gleichen Alter waren, mochte er besonders, und die drei wurden unzertrennliche Kameraden. So durchlebte er in Mekka eine glückliche Zeit. Als der kleine Muhammad etwa 6 Jahre alt war, beschloss seine Mutter Amina, mit ihm zusammen nach Medina zu reisen, um das Grab seines Vaters Abdullah, ihres verstorbenen Mannes, zu besuchen. Zusammen mit ihrer Dienerin Baraka schlossen sie sich einer Karawane an. Baraka ritt zusammen mit dem Jungen auf einem Kamel, während Amina auf einem anderen ritt. Auf diese Weise legten sie die gewaltige Strecke von fast 500 Kilometern zurück, bis sie endlich Medina erreichten. Als sie dort angekommen waren, besuchten sie zunächst das Grab von Abdullah, so wie sie es beschlossen hatten. Amina erzählte ihrem Sohn viele Geschichten über seinen Vater, damit er ihn auf diese Weise zumindest ein bisschen kennenlernen konnte. Nach ungefähr einem Monat Aufenthalt in Medina brachen sie wieder auf, um nach Mekka zurückzukehren. Unterwegs jedoch wurde Amina krank. Bis nach Mekka hatten sie noch einen weiten Weg vor sich, und Aminas Zustand verschlechterte sich immer mehr. So passierte es, dass sie bei einer Ortschaft zwischen Medina und Mekka verstarb. Weinend schloss der kleine Muhammad sie in seine Arme, während Baraka, die Dienerin, ihr Möglichstes tat, den Jungen zu trösten. Voller Trauer begruben sie Amina in der Ortschaft, wo sie gestorben war, und zogen schweren Herzens weiter nach Mekka. Muhammad war nun also im Alter von 6 Jahren zum Waisenkind geworden. Beide Eltern, Vater und Mutter, waren ihm gestorben, und die Trauer darüber lastete schwer auf seinem kleinen Herzen. Nachdem sie nach Mekka zurückgekehrt waren, kam Muhammad in die Obhut seines Großvaters Abdul Muttalib. Dieser liebte den Jungen so sehr wie seine eigenen Kinder und vielleicht sogar noch mehr. Oftmals saßen sie in der Nähe der Kaaba zusammen, auf dem gleichen Lager. Keiner der Söhne Abdul Muttalibs durfte es wagen, auf diesem Lager Platz zu nehmen, aber Muhammad durfte es, obwohl er noch ein kleiner Junge war. Als seine Onkel es ihm verbieten wollten, sagte Abdul Muttalib: »Lasst meinen Jungen in Ruhe. Bei Allah, große Dinge warten auf ihn.« Muhammad liebte seinen Großvater sehr und war glücklich bei ihm. Doch als er gerade 8 Jahre alt war, 2 Jahre nach dem Tod seiner Mutter, war auch die Zeit Abdul Muttalibs gekommen. Auf dem Sterbebett vertraute er den Jungen seinem Sohn Abu Talib an und ermahnte ihn, immer gut auf ihn zu achten und ihn immer zu beschützen. Als er schließlich starb, saß Muhammad an seinem Bett und weinte bitterlich. Abgesehen von seinem Vater war dies nun schon die zweite Person, die er so sehr liebte und deren Tod er nun verkraften musste. Für Abu Talib war der Tod seines Vaters Abdul Muttalib auch ein großer Verlust. Dennoch gab er sich alle Mühe, seinen Neffen Muhammad zu trösten, und kümmerte sich rührend um ihn. Auch er liebte den Jungen innig, und seine Frau Fatima wurde für ihn schon bald wie eine zweite Mutter. Abu Talib war recht arm, und so versuchte Muhammad, sich schon bald selbst zu versorgen. Er war sehr fleißig und hilfsbereit und begann für einen kleinen Lohn Schafe und Ziegen zu hüten. Als er 12 Jahre alt wurde, bat er Abu Talib darum, ihn auf eine Handelsreise nach Syrien begleiten zu dürfen. Abu Talib erlaubte es ihm, und so schlossen sie sich einer Karawane an. Als sie nach Bosra in Syrien kamen, machten sie in der Nähe eines kleinen Klosters Rast. In dem Kloster lebten christliche Mönche, die über viele alte Schriften verfügten. In einem dieser Bücher stand etwas über einen Propheten, der unter den Arabern erscheinen würde. Gerade zu der Zeit, als die Karawane aus Mekka in Bosra eintraf, lebte in dem Kloster ein Mönch namens Bahira. Dieser kannte das Buch sehr genau und wartete schon seit langer Zeit sehnsüchtig auf die Ankunft des darin beschriebenen Propheten. Viele Male hatte er die Reisenden aus Mekka ankommen sehen, doch dieses Mal fiel ihm etwas Besonderes auf. Er sah nämlich, wie eine Wolke die Gruppe beschirmte, so dass sie immer im Schatten wanderte. Bahira trat aus seinem Kloster heraus auf die Reisenden zu und lud sie ein. »O Quraysh, ich möchte, dass ihr alle zum Essen kommt, egal ob jung oder alt, ob Diener oder freier Mann.« Die Quraysh wunderten sich, denn so viele Male waren sie schon nach Bosra gekommen, doch niemals zuvor hatte Bahira sie eingeladen. Natürlich nahmen sie die Einladung dankbar an, denn sie hatten eine anstrengende Reise hinter sich. Bahira freute sich, denn er wollte herausfinden, ob sich unter diesen Leuten vielleicht der erwartete Prophet befand. So traten die Quraysh in das Kloster ein. Nur Muhammad blieb bei ihren Sachen zurück, um diese zu bewachen. Schon damals war er für seine Ehrlichkeit unter seinen Leuten bekannt. Bahira musterte seine Gäste aufmerksam und versuchte bei ihnen die Merkmale des Propheten zu erkennen, welche er aus dem Buch kannte. Doch nachdem er jeden einzelnen Gast aufmerksam betrachtet hatte, musste er feststellen, dass keiner von ihnen die Kennzeichen des neuen Propheten an sich hatte. Waren vielleicht doch nicht alle gekommen? Noch einmal rief er: »Nicht ein einziger von euch Männern soll zurückbleiben. Vielmehr sollt ihr alle an diesem Mahle teilhaben.« Da sprachen die Quraysh: »Nur ein kleiner Knabe von uns ist bei unseren Sachen geblieben.« »Oh nein, auch er ist eingeladen, denn er gehört ja zu euch«, sprach Bahira. Da holten sie Muhammad dazu und saßen nun gemeinsam. Sogleich begann Bahira, den Knaben zu studieren, um festzustellen, ob dieser die Kennzeichen des neuen Propheten trug, welche er in den alten Schriften gelesen hatte. Als sie mit dem Essen fertig waren, trat Bahira an ihn heran und sagte: »O Knabe, ich bitte dich bei Allah, mir meine Fragen zu beantworten.« Muhammad hatte nichts dagegen, und so begann der Mönch, ihn über seine Träume, seine Körpermerkmale und andere Dinge zu befragen. Alles, was der Junge sagte, stimmte mit den Beschreibungen aus dem Buch überein. Anschließend schaute er sich den Rücken des Jungen an und entdeckte zwischen seinen Schultern das Siegel des Prophetentums, ein kleines ovales Muttermal. Nun hatte Bahira keinen Zweifel mehr daran, dass der letzte Prophet Allahs erschienen war. Als er Muhammad zu seinem Onkel Abu Talib zurückbrachte, fragte er diesen, in welcher verwandtschaftlichen Beziehung er zu dem Jungen stand. »Er ist mein Sohn«, antwortete Abu Talib fälschlicherweise. »Das ist unmöglich«, antwortete Bahira, »denn sein Vater dürfte nicht mehr am Leben sein.« »Nein, bei Allah, er ist mein Neffe, der Sohn meines Bruders«, gab Abu Talib nun zurück. »Und was ist mit seinem Vater geschehen?«, fragte Bahira. »Er ist leider gestorben, noch bevor der Junge zur Welt kam«, sagte Abu Talib. »Nun hast du die Wahrheit gesprochen«, sagte Bahira. »Bring den Jungen in seine Heimat zurück und beschütze ihn vor den Juden. Denn wenn die Juden über ihn wüssten, was ich über ihn weiß, dann würden sie ihm Schlimmes antun. Wahrlich, große Dinge warten auf deinen Neffen. So bringe ihn schnell zurück.« Nachdem Abu Talib seine Geschäfte in Syrien erledigt hatte, eilte er mit Muhammad nach Mekka zurück. Muhammad wuchs heran und wurde langsam ein Jugendlicher. Bald war er unter seinem Volk für seinen edlen Charakter bekannt. Er war sehr treu und immer freundlich. Niemand war ehrlicher und vertrauenswürdiger als er. Die Quraysh nannten ihn sogar Al-Amin, der Vertrauenswürdige, und bewahrten ihre Wertsachen bei ihm auf. Sie vertrauten ihm ihre Waren an, welche er mit den Handelskarawanen ins Ausland brachte. Zu dieser Zeit lebte auch eine reiche Kaufmannswitwe in Mekka. Ihr Name war Khadija, und ihr waren bereits zwei Ehemänner verstorben. Sie hatte schon einige Berichte über die Ehrlichkeit und den vornehmen Charakter Muhammads gehört so dass sie begann, sich für ihn zu interessieren. Sie bot ihm an, ihre Handelskarawane nach Syrien zu bringen. Muhammad war zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt. Khadija bezahlte ihn äußerst großzügig und gab ihm sogar einen Diener namens Maisara mit auf die Reise. Als die beiden mit der Karawane in Syrien ankamen, setzte sich Muhammad unter einen Baum, um sich auszuruhen. Nicht weit entfernt lag ein Kloster, das einem Mönch namens Nestor gehörte. Nestor wandte sich an Maisara, den Diener, und fragte ihn: »Wer ist dein Gefährte, der dort unter dem Baum sitzt?« »Er gehört zum Stamm der Quraysh, zu den Hütern der Kaaba«, antwortete Maisara. Nestor sagte ihm, dass bisher nur Propheten unter diesem Baume gesessen haben. Maisara war verwundert über die Worte des Mönches. Er hatte schon gemerkt, dass Muhammad ein ganz besonderer Mensch war. Die Art und Weise, wie er mit ihm und auch mit anderen Menschen umging, war so voller Güte und Liebenswürdigkeit. Als sie von der Reise zurückkamen, welche sehr erfolgreich verlief, erzählte Maisara seiner Dienstherrin Khadija über seine Erlebnisse mit Muhammad. »O Khadija«, sprach er zu ihr, »du hast mich mit ihm geschickt, damit ich ihm diene. Aber in Wirklichkeit hat er mir gedient. Er pflegte mich, wenn ich krank war, und er tröstete mich, wenn ich traurig war.« Maisara erzählte ihr auch von der Äußerung des Mönches Nestor. Khadija schickte nun Maisara ihren Diener zu Muhammad und bat ihn, zu ihr zu kommen. Als Muhammad bei ihr erschien, sprach sie zu ihm: »Ich interessiere mich für dich aufgrund deiner Ehrlichkeit und der Schönheit deines edlen Charakters. So nimm mich also zu deiner Ehefrau, wenn du möchtest.« Muhammad willigte ein und machte sich sogleich auf zu seinen Onkeln. Er erzählte ihnen von seinem Vorhaben, und sein Onkel Hamza hielt bei Khadijas Familie um ihre Hand an. Alle Verwandten waren einverstanden und freuten sich auf die Hochzeit. Als Brautgabe schenkte Muhammad seiner Ehefrau 20 junge Kamele. So verließ der junge Bräutigam also das Haus seines Onkels und zog zu seiner Frau. Sie führten fortan eine sehr glückliche Ehe und gründeten eine große Familie. Ihr erstes Kind hieß Qasim, doch der Knabe verstarb im Alter von 2 Jahren. Danach bekamen sie 4 Töchter. Sie hießen Zainab, Ruqayya, Kulthum und Fatima. Das letzte Kind war wieder ein Junge, der aber ebenfalls verstarb. Muhammad liebte alle seine Kinder sehr. Zu den 4 Töchtern gesellte sich noch Baraka hinzu. Sie war eine schwarze Sklavin, die Muhammad freigekauft hatte. Auch Ali, Abu Talibs Sohn, lebte bei ihnen, weil Abu Talib zu arm war, alle seine Kinder zu versorgen. Muhammad und Khadija hingegen ging es sehr gut, da sie auch weiterhin fleißig Handel trieben und dadurch zu einigem Reichtum kamen. So, meine lieben kleinen Geschwister, das war es aber für heute. Inshallah hat euch auch dieser Teil der Geschichte gefallen. Beim nächsten Mal erzählen wir die Geschichte inshallah weiter. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch behüten und immer auf dem rechten Weg führen. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.